Der Sommer neigt sich dem Ende zu. Die letzte Woche war ja ein sehr deutliches Zeichen dafür. Und die Urlaubszeit liegt hinter uns. Zumindest für diejenigen, die schulpflichtige Kinder haben. Für die anderen geht es vielleicht gerade erst los oder der Urlaub ist zum Greifen nah. Aber erinnert euch an den Moment, vielleicht im Spätfrühling oder für die Frühbucher unter uns war es vielleicht schon im Winter. Es ist spät, die Augen sind schon etwas müde von dem Blaulicht des Bildschirms. Auf dem Schoß oder auf dem Tisch brummt der Rechner. Man klickt sich von einem Buchungsportal zu dem nächsten. Und plötzlich ist es da, das perfekte Foto. Man sieht eine wunderschöne Holzterrasse, tollen Ausblick auf die Berge oder für die Leute, die es unbedingt nötig haben, vielleicht auch einen Strand, eine Bucht. Im Hintergrund des Hauses sanfte Hügel und auch dass die Einrichtung verspricht, eine Oase der Ruhe, der Entspannung zu werden. Und in diesem Moment, im müden Alltagsstress, fängt der Kopf an zu träumen. Man sieht sich schon da in dieser Hängematte, auf der Terrasse, am Strand oder über die Berge gehen und hofft, all das, was man gerade erlebt, dem endlich zu entkommen. Und dann ist es geschehen. Man klickt auf Buchen. Die Vorfreude steigt. Und Woche für Woche freut man sich. Und dann kommt die Urlaubszeit. Endlich. Eine stundenlange Fahrt liegt hinter uns. Die Kinder auf dem Rücksitz haben wahrscheinlich schon unzählige Male gefragt. Ihr kennt den Spruch. Und schließlich macht man die Tür der Wohnung auf. Und der erste Eindruck ist aber nicht das goldene Licht aus den Fotos, sondern ein eigenartiger, fast modriger Geruch nach feuchtem Keller und billigem Putzmittel. Und dann tritt man auf die Terrasse und der spektakuläre Blick hat etwas ausgelassen. Denn anscheinend wurde das Foto aus einem guten Winkel genommen und jemand verstand es mit Photoshop, die Bundesstraße herauszuschneiden, die direkt daneben ist. Und man merkt, wie der Urlaub aus einem herausfließt. Jegliche Träume, jegliche Hoffnung sind dahin. Die Oase der Ruhe und des Rückzugs wird eine Zeit voller Lärm, Kopfschmerz und bitterer Enttäuschung. Auf ein geschöntes Versprechen hereingefallen zu sein. Vielleicht ist es dir schon einmal so gegangen. Wir hatten es tatsächlich schon einmal, dass wir an irgendwie gefühlt einen anderen Ort gekommen sind, als das, was wir vorher gesehen haben. Und das Spannende ist, dass diese Enttäuschung etwas mit uns macht. Aber für mich wurde das zu einem Bild, dass wir nicht nur im Urlaub, sondern auch im Leben immer wieder nach Zufluchtsorten suchen. Nach Orten, wo das Leben übersichtlicher, greifbarer, handelbarer, also managebar wird. Und heute beim Sommerfest wollen wir diese Zeit der Gemeinschaft genau dafür nutzen, etwas auszuspannen, gutes Essen zu genießen, Gemeinschaft, tolle Spiele, den Kindern in der Hüpfburg zuzusehen und so weiter und etwas Anspannung abzugeben. Und deswegen auch der Gottesdienst, bei Gott zur Ruhe kommen. Aber hinter all dem steckt vielleicht bei dir, bei uns, der Alltag. Die Termine, die nächste Woche kommen. Morgen wieder früh aufstehen, die Kinder fertig machen für die Schule. Ein neuer Lebensabschnitt als Eltern, Großeltern für die Kinder. Werden sie die richtigen Freunde machen? Werden sie zurechtkommen? Was ist mit den schwierigen Kindern? Da sind so viele Stolpersteine auf diesem Weg. Und wir spüren als Eltern plötzlich diesen Kontrollverlust. Wir haben es nicht mehr so ganz in der Hand. Da ist plötzlich nicht mehr so dieses, hey, das kriegen wir schon irgendwie hin. Und wir als Erwachsenen, vielleicht habt ihr geschmunzelt und habt gedacht, oh, wie gerne wäre ich wieder in der Grundschule. Da war das Leben noch so einfach. Vielleicht bangt es dir vor dem Arztbesuch und der Diagnose. Der neue Job, die Herausforderungen aufgrund der Wirtschaftslage. Sorge um die Familie, um die Kinder. Und wenn wir die Nachrichten ansehen, dann sehen wir ganz viele Meldungen, wo es uns Angst und Bange wird. Wir versuchen die unterschiedlichsten Methoden, um uns abzusichern. Wir wollen das Leben wasserdicht machen. Wir planen alles durch und wir wollen ein Failsafe einbauen, dass selbst wenn irgendwas schief geht, dann haben wir noch irgendwie so einen Rückzugspunkt. Eine Schultüte schützt nicht vor den Pausenhofkonflikten. Sie hilft vielleicht damit irgendwie umzugehen, wenn der Zucker die Erfahrungen überlagert. Aber sie schützt nicht vor den Konflikten. Genauso wenig wird dein Sparkonto dich vor Einsamkeit oder Krankheit schützen. Die Beförderung, die du dir erhoffst, dass sie dir einen neuen Status bringt, wird nichts daran ändern, wie die Beziehungen zu deinen Eltern oder deinen Kindern sind. Wir fragen uns insgeheim, wo sind wir und die wir lieben, wirklich sicher in dieser Welt? Wo finden wir selbst Schutz im Alltag? Und manchmal, wenn wir ganz ehrlich sind, behandeln wir doch Gott auf der Suche nach Schutz wie eine Ferienwohnung, wie so ein Yahweh Airbnb. Bei ihm buchen wir uns ein, wenn wir Schutz brauchen, aber für den Rest der Zeit kriegen wir das schon alleine hin. Mit den Dingen, die wir so als Strategien für uns ermittelt haben. Wir haben so unser Vorgehen, Beziehungen, Freundschaften, dies und das, die uns helfen. Und die Frage an dich ist, wo suchst du Zuflucht, wenn die Unsicherheiten des Lebens an deiner Tür klopfen? Wo findest du Schutz, ganz persönlich? Die Bibel gibt uns in einem wundervollen Gebet eine geniale Antwort. Eine schöne Antwort, eine herausfordernde Antwort zugleich und nicht eine plumpe Antwort. Es wirkt manchmal auf den ersten Blick so, aber es ist eines der einflussreichsten Gebete, die wir in der Schrift sehen. Es gibt in theologischen Kommentaren immer eine Zeile über die Wirkungsgeschichte eines Textes. Das heißt, wie hat der Text in der Geschichte gewirkt? Und da gibt es Passagen, da ist der Absatz sehr, sehr kurz, weil die Texte nicht oft gepredigt werden. Das ist einer, der füllt Seiten, weil er an vielen Stellen wieder auftaucht. Und ich lade euch ein, diesen Text mit mir zu lesen, aber nicht das ganze Gebet. Psalm 91 ist dieses besondere Gebet, wo der Schutz Gottes die Antwort auf diese Frage ist. Und wir lesen die ersten beiden Verse und die letzten Verse dieses Psalms, dieses Gebets. Und ich erkläre gleich, warum. Und es heißt dort, wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, wer im Schatten des Gewaltigen die Nacht verbringt, der sagt wie ich über den Herrn, meine Zuflucht ist er, meine Burg, mein Gott, dem ich vertraue. Das sind die ersten Verse. Und danach in Vers 14 bis 16 heißt es, weil er mit Liebe an mir hängt, will ich ihn retten, ihn beschützen, will ich, weil er meinen Namen kennt. Wenn er mich ruft, antwortete ich ihm, und ich bin für ihn da, wenn ihm Gefahren drohen. Ich reiß ihn heraus und sorge dafür, dass er wieder zu Ansehen kommt. Ich werde ihm ein langes Leben schenken. Meine heilvolle Zukunft soll er sehen. Der Psalmist macht hier sehr deutlich, den wahren Schutzraum finde ich bei Gott. Nicht in den Scheinsicherheiten, die mir das Leben versprechen. Es ist ein Bekenntnis, mit dem der Beter dieses alten Gebets am Anfang ein Bekenntnis heraushaut, eigene Erfahrungen mit hineinmischt und deutlich macht, das ist die Ausgangslage, das ist das, was Realität ist. Und er verfasst das in einer wunderschönen lyrischen Art. Und im Deutschen geht das etwas unter. Es ist nicht ganz klar, wer dieses Gebet geschrieben hat. Die altjüdische Tradition, der Talmud, sagt, dass es Mose gewesen ist. Das Interessante ist, dass die griechische Version des Alten Testaments sagt, dass es David gewesen ist. Und beide haben ein Leben geführt, wo das tatsächlich Realität war. Und im Endeffekt spielt es eigentlich keine große Rolle, wer es geschrieben hat. Denn sowohl Mose hat erlebt, dass er Zuflucht brauchte. David brauchte Zuflucht. David musste sich in die Sicherheit der Berge retten. Was aber deutlich wird, ist, da ist jemand, der hier Gott in seiner Unterschiedlichkeit beschreibt. Und ich habe euch die Gottes Namen unterstrichen, die in diesem Text vorkommen. Denn der Beter nimmt vier Gottesnamen direkt in dem Anfang dieses Gebetes auf. Der Höchste, Elohim, der über allen anderen steht. Der El Shaddai, der Allmächtige, dem alle Gewalt gegeben ist. Yahweh, der Herr. Und Elohim, mein Gott. Wir sehen hier, dass er deutlich macht, und hier redet er nicht über die unterschiedlichen Götter. Also nicht wie die Leute der damaligen Zeit, die im Grunde für jede Sache einen eigenen Gott hatten. Bei Meerreisen Poseidon, wenn du in den Krieg ziehst Mars und so weiter und so fort. Also da wurde geswitcht und je nach Gelegenheit wurde ein Gott rausgenommen, entsprechend Opfer gegeben. Dann war man auf der sicheren Seite. Nein, der Beter macht hier deutlich, nee, das ist ein und derselbe, an den ich mich hier wende. Aber der Name zeigt seinen Charakter in seiner Unterschiedlichkeit. Der Gott, der Schöpfer, Elohim, ist nicht nur ein allgemeiner Gott, ist mein Gott. Er macht sich mir verfügbar. Ihm vertraue ich. Warum? Weil er der Herr ist. Yahweh. Yahweh wird immer im Zusammenhang mit dem Bund Gottes verwendet. Dieser Name, für den wir im Grunde immer nur diese Großbuchstaben nehmen, um deutlich zu machen, dieser Name ist so besonders, drückt aus, er ist ein Gott, der Schöpfer, der einen Bund mit uns geschlossen hat, der sich verpflichtet, wenn wir in Beziehung mit ihm leben. Der gewaltige El Shaddai, der alle Macht hat, keine Grenze, uneingeschränkt. Dieser Gott knüpft diesen Bund mit uns. Und der Höchste, der die höchste Autorität besitzt. Er ist derjenige, in dessen Schutz ich wohnen kann. Seine höchste Autorität ist die, die mich schützt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, wie euch die Autorität einer Person geschützt hat. Ich bin in einer russlanddeutschen Sippe aufgewachsen. Wir Russlanddeutschen denken zwar in Familie, aber wir denken öfter in Sippen. Und ich war auf einer Schule, an der es viele Leute gab, die mich aufgrund meiner Größe und vielleicht auch aufgrund meines Mundwerks nicht immer so gern hatten. Aber ich hatte Cousins. Und die Autorität dieser Cousins war nicht die höchste, da gab es noch einen Schulleiter. Aber mir war klar, wenn mir jemand auf dem Schulhof kommt, dann kann ich mich hinter der Autorität meiner Cousins verstecken. Das hört sich jetzt so banal an. Aber mit diesem Bild spielt der Beter. Hinter dem Höchsten, bei dem kann ich Schutz finden. Und er benutzt hier Bilder für die Gefahren, die die damalige Lebenswelt komplett ausmachten. In seinem Schutz kann ich wohnen. Da kann ich Heimat finden. In dem Schatten, in einer Welt, in der die Sonne echt lebensgefährlich sein kann, da kann ich Schatten und Zuflucht finden. Da kann ich mich verbergen. Wenn Räuber kommen, da kann ich in der Burg meines Gottes Zuflucht finden. In seine Gegenwart darf ich fliehen. Und das entfaltet er durch die unterschiedlichsten Lebensbereiche hindurch und die Beschreibungen werden immer extravaganter. Was aber deutlich wird, ist, bei Gott finde ich Zuflucht. Nicht bei irgendwelchen Scheinsicherheiten, nicht bei irgendwelchen Mechanismen, nicht bei irgendetwas anderem finde ich Zuflucht. Bei Gott allein. Nicht bei dem und dem Götzen dafür, bei dem und dem dafür, sondern bei Gott finde ich alles, was ich brauche. Und doch reicht uns das manchmal nicht. Manchmal fliehen wir uns lieber in Scheinsicherheiten. Geld, Macht, Ansehen. Und manchmal merken wir, dass das nichts bringt, dass das nicht hält, dass es nicht wirklich Sicherheit gibt, nicht wirklich beruhigt. Das erste Mal, als mir Scheinsicherheiten aufgefallen sind, war, als ich mit meinem Vater und meinem Onkel zweiten, dritten Grades, ich weiß es gar nicht mehr, spazieren gegangen bin. Russlanddeutsche und nicht alle waren fromm. Und Russen sind sehr abergläubisch. Und das habe ich bei meinem Onkel gemerkt. Wir gingen spazieren und ich merkte, er trug eine Mütze und dann kam eine schwarze Katze über die Straße und der drehte die Mütze um. Ich dachte, komisch. Und dann kam wieder irgendwo eine Katze und der drehte die wieder um. Und ich gucke mir das an und ich denke, was ist das? Ich kenne das nicht. Dann war eine Leiter und dann bloß nicht da drunter gehen. Nicht, weil da irgendwie gerade jemand drauf stand oder sowas. Nein, nein, bloß nicht da drunter gehen. Wenn ich in ihrem Haus gepfiffen habe, dann wurde immer Salz über die Schulter geworfen. Und so weiter. Und da gab es für jeden Mist gab es irgendwie ein Ritual, um bloß das Unglück abzuwenden. Und ihr lacht darüber. Hey, aber wie oft haben wir Rituale in unserem Leben, haben wir Scheinsicherheiten, die anstelle von Gott treten? Hey, wenn heute in Sachsen-Anhalt nicht die AfD gewinnt, hey, dann haben wir Sicherheit. Was ein Blödsinn. Ist völlig egal, wer in Sachsen-Anhalt, in Berlin, in Moskau oder in Washington an der Macht ist. Der, bei dem ich Schutz und Zuversicht finde, sitzt nicht im Büro, sitzt nicht im Kanzleramt, sitzt nicht im Weißen Haus. Es ist Christus. Es ist der lebendige Gott. Und wisst ihr, das können wir durchbuchstabieren. Und jeder von uns hat so eine gewisse Art von Aberglaube. Gewisse Dinge, auf die ich mich verlasse. Und die können manchmal einen total frommen Anstrich haben. Aber der Psalmbeter macht deutlich, nicht die rituellen Handlungen, nicht der Tempel, nicht die Opfer. Gott in seiner Unterschiedlichkeit, in seinem Facettenreichtum, bei ihm finde ich Schutz. Bei ihm finde ich Zuflucht. Bei ihm finde ich alles, was ich brauche. Und die Frage ist, ja, das ist nett, dass dieser Beter sagt, aber was sagt Gott selbst dazu? Schützt Gott wirklich vor jedem Gewitter? Heißt das, dass die Christen nie wieder etwas Schlimmes erleiden? Und das finde ich das Schöne, dieses göttliche Versprechen am Ende dieses Gebets. Denn das ist das Besondere an diesem Gebet, der Ton ändert sich. Gott antwortet selbst in diesem Gebet am Ende. Es beginnt mit dem Bekenntnis. Es folgen unterschiedlichste Beschreibungen, wie Gott eingreift. Und Gott antwortet am Ende, weil er mit Liebe an mir hängt, will ich ihn retten. Ich beschütze ihn, weil er meinen Namen kennt. Wenn er mich ruft, antworte ich ihm. Ich bin für ihn da, wenn ihm Gefahr droht. Ich reiße ihn heraus und sorge dafür, dass er wieder zu Ansehen kommt. Ich werde ihm ein langes Leben schenken. Meine heilvolle Zukunft soll er sehen. Gott gibt hier ein Versprechen ab. Und es ist hier nicht nur eine Aneinanderreihung von frommen Wünschen oder gut gemeinten Werbeversprechungen für den Gott, sondern ein spektakulärer Rollenwechsel, wo Gott selbst zur Sprache kommt. Er selbst das Wort ergreift und das Schweigen angesichts des Leides, all des Schmerzes bricht. Er verspricht kein Leben ohne Stürme. Das sehen wir hier nicht. Gott beschreibt selbst unterschiedlichste Herausforderungen. Aber was er in alles hineinspricht, ist, dass er dabei ist. Er macht deutlich, und das sieht man an den 7 aktiven Verben, die wir hier im Hebräischen haben. 7 Verben. Und jeder, der in der Bibel ein bisschen zu Hause ist, der weiß, 7 ist eine relativ wichtige Zahl, um etwas deutlich zu machen, etwas Vollkommenes. Und in der Mitte dieser 7 Verben steht eine Zusage. Ich bin da. Das ist das Zentrum. Das ist das Zentrum dieser Verben. All der Versprechen, die Gott macht, er sagt, ich rette. Gott rettet, er beschützt, indem er uns auf eine sichere Höhe hebt, also dort, wo die Feinde uns nicht erreichen können. Er antwortet, wenn wir rufen. Er ist da für uns. Er befreit und reißt uns heraus. Er sorgt für uns. Und dann, er schenkt uns ein langes Leben. Aber wie gesagt, das Herzstück ist diese Zusage, ich bin da. Ich bin mit dir in der Not. Gott verspricht nicht ein sorgloses Leben, aber er verspricht seine Gegenwart in den Sorgen unseres Lebens. Er verspricht nicht, dass wir uns niemals stoßen werden, sondern er verspricht, dass er uns auffängt, wenn wir fallen. Und jeder, der schon einmal ein Kind gesehen hat, das gerade laufen lernt, was auf wackeligen Beinen losläuft, dann ist nicht die Frage, ob dieses Kind fällt. Jedem ist klar, das wird passieren. Die Schwerkraft wirkt auch bei diesem wunderschönen und süßen Kind. Die Frage ist als für uns Eltern, vor welch schlimmen Stürzen können wir dieses Kind bewahren? Und bei meinen Kindern ist es mir nicht immer gelungen. Da kam plötzlich mein Sohn und wir alle haben einen etwas schwereren Kopf. Und es war immer eine Seite, auf die er gefallen ist. Als ob die Schwerkraft an dieser Seite gezogen hat und die Beule wurde immer größer und größer. Das Schöne war, wenn er gefallen ist, wusste er immer, wohin es geht. In die Arme seiner tröstenden Mutter, die da war für ihn. Und so ist es auch, wie Gott beschreibt. Ich bin da, wenn Gefahr droht. Und das ist eine Zusage, die wir auch aus anderen Stellen in der Schrift finden. Psalm 23 heißt es nicht, er wird dich nicht hineinführen in das Tal der Todesschatten. Steht er nicht. Dort heißt es, und wandere ich auch im finsteren Tal der Todesschatten, so bist du da. Dein Stecken und Stab trösten mich. Gott begleitet uns durch diese Dinge hindurch. Und doch regt sich in diesem Moment eine Grundskepsis, die auf nackten Erfahrungen unseres Lebens beruht. Was ist denn mit diesen schweren Krisen, die wir erlitten haben? Wo wir uns total allein gefühlt haben? Wie oft haben wir gebetet, geschrien und der Himmel schien zu schweigen? Eine Geschichte veranschaulichte mir das sehr deutlich. Es ist Januar 1956. Ein sandiger Uferstreifen im Dschungel von Ecuador. 5 junge amerikanische Missionare in ihren 20ern haben dort ihr Lager aufgeschlagen. Unter ihnen ist ein leidenschaftlicher junger Mann, Jim Elliott. Sie sind dorthin geflogen, um einen völlig isolierten Stamm die gute Botschaft von Jesus zu bringen, dass Gott sie liebt. Sie haben gebetet, sie haben gesungen, sie haben ihr Vertrauen ganz auf diesen Psalm 91 gesetzt. Und sie waren sich sicher, Gott wird uns schützen, er wird uns begleiten. Und dann am 8. Januar bricht das Entsetzen über sie herein. Krieger des Stammes stürmen aus dichtem Grün des Dschungels. Speere fliegen durch die Luft und innerhalb weniger Minuten werden alle jungen Männer brutal getötet. Ihre Leichen treiben kurz darauf leblos im Fluss. Und wenn man an diesem Januarnachmittag an diesem Flussufer gestanden hat und dann Psalm 91 aufschlägt und liest, Tausende fallen zu deiner Seite, aber dich trifft es nicht, dann hätte man rufen müssen, dieses Gebet ist eine Lüge. Gott hat versagt, das Versprechen hat nicht funktioniert. Aber das ist genau die Falle, in die uns der Feind hineintreiben will. Zu glauben, dass Gott nur da sei, wenn er uns vor dem Schmerz verschont. Aber diese Geschichte endet nicht an diesem Nachmittag. Sie endet nicht mit diesem Schmerz. Einige Jahre später schreibt die Witwe von Jim, Elizabeth Elliott, ein Buch über das Leben, das Sterben ihres Mannes. Und sie wählt dafür einen Titel aus diesem Psalm. Und sie nennt die Biografie Schatten des Allmächtigen. Warum tut sie das? Ist sie so ignorant? Nein, weil sie inmitten des tiefsten Schmerzes dieses Verlustes begriffen hat. Der Speer der Krieger konnte Jims vergänglichen Körper durchbohren. Aber er konnte ihn keine einzige Sekunde aus dem ewigen Schatten des allmächtigen Gottes herausreißen. Jim war sicher, seine Seele war sicher. Er fiel nicht ins Nichts. Er fiel in die Arme seines Gottes, der ihm verheißt, ich bin da. Und ich werde dich durch das Tal der Todesschatten hindurch begleiten, weil ich diesen Weg gegangen bin. Der christliche Glaube ist keine Garantie für ein krisenfreies Leben. Und wir beten um den Segen, weil wir uns der Krisen und des Schmerzes und der Niederlagen des Bösen absolut bewusst sind. Und Jesus selbst hat das seinen Jüngern in Lukas 21 hervorgerufen. Er macht deutlich, man wird einige von euch töten und doch wird kein Haar auf eurem Haupt vergehen. Er macht deutlich, dass dein Gott ist, der uns erhält auf eine Art und Weise, die größer ist als wir selbst. Niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Und das ist die Schönheit. Denn Gott bleibt nicht nur bei seinem Versprechen, sondern am Kreuz sehen wir, dass er da ist. Dass er das Leid der Welt auf sich selbst nimmt, damit wir nicht vor dieser Endgültigkeit stehen müssen. Damit wir wie Jim Elliot hindurchgetragen werden, selbst durch den letzten Feind des Menschen, durch den Tod hindurch. Er ging für uns in die absolute Gottverlassenheit, die Dunkelheit, nahm all unsere Angst, unsere Schuld und unser Stolpern auf sich. Er schrie in die schwarze Nacht hinaus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus wurde am Kreuz verlassen, damit wir durch die dunklen Täler unseres Lebens, durch die Krisen, durch den Schmerz nicht alleine durchgehen müssen. Er ist da, auch wenn dein Gefühl gerade etwas anderes sagt. Denn er hat es bezeugt, erkauft und deutlich gemacht am Kreuz. Der christliche Glaube bietet keine billige philosophische Antwort auf das Leid. Er erklärt das Leid nicht weg, sondern er zeigt einen Gott, der mit uns in dem Leid drinsteckt, der weiß, wie wir uns fühlen, der uns rettet. Manchmal ist es nur unsere Seele, die er rettet, nicht unseren Körper. Er beschützt uns vor den Dingen, die uns wirklich Leid antun können, unser ewiges Leben kosten. Aber in all dem ist er da. Er begleitet uns. Wie also antworten? Was ist die Antwort auf dieses göttliche Versprechen? Denn Gottes Versprechen gilt nach wie vor. Und er lädt uns ein, es anzunehmen. Und die Antwort ist, sich an diesen Gott zu hängen. Das ist das Schöne, damit beginnt er. Der Zugang zu diesem Schutz ist das Vertrauen und die Liebe. Weil er mit Liebe an mir hängt, will ich ihn retten. Wenn er mich ruft, wenn wir in Beziehung leben, und hier beschreibt das Hebräische und auch das Deutsche sehr deutlich, hier geht es um Vertrauen, um Beziehung. Hier geht es nicht nur um Fürwahrhalten, nicht nur ein kurzes Buchen des Yahweh Airbnbs. Ach so, ja, stimmt, Gott gerettet, ja, ein kurzes Stoßgebet. Hey, ich habe das schon wie oft erlebt, dass Gott kurze Stoßgebete erhört hat. Gnade, absolute Gnade. Wisst ihr aber, die tiefsten Erfahrungen sind die, wenn man nachts wach liegt, vor Sorge, vor Schmerz, vor Verzweiflung. Und die Situation ändert sich nicht, aber man merkt, man ist nicht allein. Weil ich mich mit diesem Schmerz an ihn hänge. Ein tiefes Vertrauen, nicht nur Pflicht, nicht nur religiöses Bewusstsein, sondern ein Ich hänge mich darauf. Mein ganzes Gewicht, meine ganzen Sorgen, all meine Zweifel, all meine Unvollkommenheit, all das hänge ich an ihn, weil ich glaube, dass er mich halten kann. Wir haben das dieses Jahr nochmal im Urlaub sehr, sehr schön erfahren können. Wir haben einige Klettersteige mit unseren Jungs gemacht. Und wenn ihr das vielleicht von da hinten nicht seht, ihr seht da oben unseren Ältesten und dann unsere Mittleren. Meine Frau war mit dem Jüngsten hinter mir. Und dann gingen wir diesen Klettersteig hoch. Und die Aufgabe der Jungs war, ihr müsst euch immer wieder in dieses Stahlseil einhängen. Die können rutschen. Aber dieses Einhängen sorgt dafür, dass sie nur bis zu den nächsten Pin rutschen. Und dieser Pin ist fest im Fels verankert. Der wird das Gewicht tragen. Meine Jungs sprachen immer wieder darüber, wie cool sie sind, wie stark sie sind und dass sie das ja auch free solo könnten, also auch ohne Einhaken. Aber weil ich sie liebe und sie kenne, sagte ich, auf gar keinen Fall, hakt euch immer wieder ein. Das ist das, was euch nachher hilft. Die haben das super gemacht, aber das wurde mir zum Bild. Genau das ist das, worüber der Psalmist hier spricht. Ich hänge mich mit meinem Vertrauen, mit all meinem Gewicht. Und ihr Gewicht ist nicht so groß. Da hätte es ein dünneres Seil gereicht. Aber an einigen Stellen habe ich gedacht, gut, dass es auch mein Gewicht hält. Gut, dass es auch mein Stolpern auffangen würde. Und dieses Bild ist das, was der Psalmist hier deutlich macht. Wir hängen uns mit all dem, was wir haben, im Vertrauen an den, der mich hält. Der mir verspricht, ich werde dir ein ewiges, ein langes Leben schenken. Meine heilvolle Zukunft sollst du sehen. Dafür stehe ich nicht nur mit meinem Namen. Glauben bedeutet nicht, perfekt zu sein. Glaube bedeutet, sich einzuhaken in dieses Versprechen. An ihm festzuhalten. Und Gott macht das deutlich, dass es nur um Liebe und Beziehung geht. Darum lasst uns Gott nicht wie ein Airbnb behandeln. Nur wenn wir Zuflucht brauchen, dass wir ihn kurz buchen, dass wir kurz zu ihm laufen, sondern uns immer wieder zu ihm fliehen. Mit all dem, was uns Sorgen macht. Weg von den Scheinsicherheiten, weg von den Dingen, von denen wir uns noch zusätzlich, so ein Jesus Plus. Bitte nicht falsch verstehen. Es ist gut, Absicherungen zu treffen. Es ist gut, weise Entscheidungen zu treffen. Ohne Frage. Versicherungen sind gut und wichtig. Die Frage ist, wie viele brauche ich tatsächlich? Ich weiß, dass ich mir vielleicht mit einigen Leuten gerade es etwas verscherze. Aber es geht mir nicht darum, den Verstand auszuschalten. Die Frage ist, wo hänge ich mich wirklich dran? Wo suche ich wirklich meine Sicherheit und benutze ich Gott vielleicht nicht eher wie ein Notnagel? Denn jeder von uns hängt sein Herz an irgendetwas. Wir klammern uns an gewisse Dinge. Aber keins davon bringt Sicherheit. Und das ist das, was der Feind uns immer wieder versucht deutlich zu machen. Denn er hat es schon mal versucht. Diesen Psalm hat der Feind in der Versuchung von Jesus immer wieder zitiert. Als Jesus versucht wurde, zitiert der Feind immer wieder und er versucht es bei Jesus. Er sagt, du, hey, wäre es nicht jetzt schon der Zeitpunkt, jetzt vom Tempel runter, denn Gott hat seinen Engeln befohlen. Der wird dir helfen und dann hast du Ansehen. Alle werden sehen, welche Autorität du hast. Und Jesus sagt, nein, auf gar keinen Fall. Gott ist es, dem ich gehorchen will. Und was ist damit? Was ist, alle Reiche dieser Welt werde ich dir zu Füßen legen. Du wirst Macht haben, endlich das aufzubauen, was Gott machen will. Weder Macht, weder Ansehen oder körperliche. Jesus hat alles abgelehnt, weil er wusste, wir können diesen Psalm, dieses Gebet nicht wie ein Zauberspruch behandeln. Sondern es geht nur über Vertrauen und Hingabe. Und vielleicht hast du das noch nie gemacht. Und darum lade ich dich ein, dass du das heute vielleicht für dich ganz neu machst. Dass du dich fließt in die Festung Gottes. Dass du diese Entscheidung heute triffst. Herr, du bist meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, dem ich vertraue. Vielleicht ist es ein ganz neues Gebet und du betest das gleich ganz leise. Vielleicht ist es für dich aber dran, eine deiner Scheinsicherheit, die Burg deiner Scheinsicherheit zu verlassen und hinzufliehen zu ihm. Und wir werden jetzt ein Lied miteinander singen. Ein altes Lied, was aber eine tolle Zusage uns transportiert. Gott wird dich tragen, drum sei nicht verzagt. Und die Einladung an dich ist, dich zu diesem Gott zu fliehen. Mit ihm zu reden. Und wenn du Fragen danach hast, wenn du gerne mit jemandem darüber reden möchtest, Gebet haben möchtest, dann sprich gerne Laura oder mich oder irgendjemand anderen von unseren Mitarbeitern an. Die können alle hier beten für dich. Und lasst uns diesen Gott anbeten, zu ihm fliehen mit dem, was uns beschwert. Amen.